Der empfohlene Predigttext für den heutigen Tag steht im Brief des Apostel Paulus an die Römer, an die Christen in Rom, Kapitel 9, die Verse 1 bis 8 und 14 bis 16. Er schreibt da: Für das, was ich jetzt sage, rufe ich Christus als Zeugen an. Es ist die Wahrheit, ich lüge nicht. Auch mein Gewissen bezeugt es, das vom Heiligen Geist bestätigt wird. Ich, schreibt Paulus, ich bin tief traurig und es quält mich unablässig, wenn ich an meine Brüder und Schwestern denke, die Menschen aus meinem Volk. Wenn es möglich wäre, würde ich es auf mich nehmen, selbst an ihrer Stelle verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Sie sind doch Israel, das von Gott erwählte Volk. Ihnen gehört das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Ihnen offenbarte er seine Herrlichkeit. Mit ihnen hat er wiederholt seinen Bund geschlossen. Ihnen hat er sein Gesetz gegeben und die Ordnungen für den Opferdienst zu seiner Verehrung. Ihnen hat er das künftige Heil versprochen. Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter und zu ihnen zählt nach seiner menschlichen Herkunft auch Christus, der versprochene Retter. Dafür sei Gott, der Herr über alles, in Ewigkeit gepriesen. Amen. Es kann keine Rede davon sein, liebe Brüder und Schwestern, dass dies alles nicht mehr gilt und also das Wort Gottes ungültig geworden ist. Aber nicht alle Israeliten gehören wirklich zu Israel. Und nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams sind als solche schon Abrahams Kinder. Gott sagte zu Abraham: Durch Isaak gebe ich dir Nachkommen, die ich dir versprochen habe. Das heißt, nicht die natürliche Abstammung von Abraham, sondern erst die göttliche Zusage macht zu echten Abrahams Kindern und damit zu Kindern Gottes. Und jetzt ab Vers 14 weiter. Folgt daraus, dass Gott ungerecht ist? Keineswegs. Er sagte ja zu Mose: Es liegt an meiner freien Entscheidung, wem ich Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Soweit der Predigttext. Paulus schreibt an die Christen in Rom. Und jetzt müssen wir uns so ein bisschen mal zurückdenken in die Zeit. Rom war Weltmetropole damals. Die ganze Gegend um das Mittelmeer herum, große Teile, sage ich mal, Westeuropas bis hoch nach England, Köln war römische Stadt. In Rom war das Zentrum der Macht. Hier wurde entschieden, was erlaubt ist und was nicht. Hier wurde entschieden, was gerade in ist, also angesagt, modern, oder was out ist, was gar nicht geht. Ein Römer zu sein, bedeutete, dass nach seiner Sicht der Dinge sich alles doch richten musste. Römer hatten ein starkes Selbstwertgefühl. Es war schon etwas Besonderes, Römer zu sein. Und das führte zu einer Stück auch Arroganz, zu einer Stück Überheblichkeit, die ihnen dann so im Fleisch und Blut lag. Und das war auch eine Überheblichkeit gegen andere Kulturen, gegen andere Sitten und Bräuche. Und auch gegen die Juden, die mit ihren eigenartigen Riten, mit ihren Ringellocken, mit ihren eigenartigen Glauben. Und wir können annehmen, dass auch die römischen Christen sich nicht ganz von diesem Lebensgefühl der Römer befreien konnten. Dass sie ein Stück auch davon gefangen waren, von dieser Überheblichkeit gegenüber anderen Nationen, gegenüber anderen Völkern. Und dazu kam noch, dass ja die Juden Schuld an Jesu Hinrichtung hatten. Und dazu kam noch, dass die Juden gerade in dieser Zeit Christen verfolgten, angriffen, sie anklagten. Und der gleiche Paulus, der den Brief an die Römer schrieb, hat ja in seinem Brief an die Galater, an die Christen in Galatien, über die Freiheit der Christen von den Regeln und Gesetzen des Judentums geschrieben. Er hat Paulus hat Petrus öffentlich getadelt, weil der die Befolgung jüdischer Regeln und Gesetze, der hat ihnen zentrale Bedeutung gegeben. Und interessant ist, wenn wir im Galaterbrief mal nachlesen, was er da geschrieben hat. Ich lese mal aus dem Brief an die Galater, Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Da schreibt er: Ihr unvernünftigen Galater, welcher Dämon hat euch um den Verstand gebracht? Habe ich euch nicht Jesus Christus, den Gekreuzigten, in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt? Ich möchte euch nur eines fragen: Hat Gott euch seinen Geist gegeben, weil ihr das Gesetz befolgt habt oder weil ihr die Botschaft gehört oder weil ihr die Botschaft gehört und angenommen habt, dass es vor Gott auf den vertrauenden Glauben ankommt? Also entweder Gesetz oder der vertrauende Glauben. Warum, liebe Galater, warum begreift ihr denn nicht, was der Geist Gottes mit euch oder in euch angefangen hat, das wollt ihr jetzt aus eigener Kraft zu Ende führen? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles vergeblich? Es kann doch nicht vergeblich gewesen sein. Gott gibt euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen. Tut er das, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört und angenommen habt? Paulus selbst hat geschrieben, um errettet zu werden, kommt es nicht auf das jüdische Gesetz an, nicht auf die Befolgung jüdischer Regeln, sondern auf den Glauben. War es da nicht nur natürlich, dass auch ein zivilisierter christlicher Römer von ganz weit oben auf das primitive Judenvolk herabsah? Hier beginnt nun unser Text. Und wir machen mal die erste Seite. Ja. Für das, was ich jetzt sage, rufe ich Christus als Zeugen an. Es ist die Wahrheit, ich lüge nicht. Auch mein Gewissen bezeugt es, das vom Heiligen Geist bestätigt wird. An dieser Stelle so die Einleitung. Ja, das, was jetzt kommt, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Drei Ausrufezeichen, dick unterstrichen, fett gedruckt. Das ist die Einleitung. Und dann sagt er: Ich bin tief traurig und es quält mich unablässig, wenn ich an meine Brüder und Schwestern denke, die Menschen aus meinem Volk. Und jetzt dieser Satz, der doch etwas fremd klingt. Wenn es möglich wäre, würde ich es auf mich nehmen, selbst an ihrer Stelle verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Die eigene Verdammnis auf sich nehmen für andere. Jesus hat gesagt im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 11, ich bin der gute Hirt und ein guter Hirt ist bereit, auch für seine Schafe zu sterben. Oder auch im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 13, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Oder Paulus, der gleiche Paulus, im Römerbrief, bloß etwas weiter vorne, Kapitel 4, Vers 6 bis 8, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand unter euch finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert man sich für jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Paulus ist nicht nur bereit, sein Leben für sein Volk zu opfern. Er ist bereit, sein ewiges Leben zu opfern, wenn er damit sein Volk retten könnte. Was ist das für eine Liebe? Eine Liebe, die nur und ausschließlich das Wohl des anderen im Blick hat. Eine Liebe, die sich selbst aufopfert. Wo finden wir heute solch eine Liebe? Finden wir solche Liebe in unserer Liebe zum deutschen Volk? Finden wir diese Liebe in unserer Liebe zu unseren christlichen Geschwistern? Finden wir diese Liebe in unserer Liebe zu unseren Partnern? Am ehesten, denke ich, sind die Menschen bereit, ihr ewiges Leben leichtfertig zu opfern für die Befriedigung ihrer eigenen ich-bezogenen Wünsche, für den Wunsch nach Macht, nach Unabhängigkeit, nach Geld, nach Sex oder auch nach Bequemlichkeit. Vielleicht, und das habe ich doch noch gefunden, vielleicht gibt es diese Liebe dennoch. Vielleicht finden wir sie bei Müttern und Vätern, die für das ewige Wohl ihrer Kinder alles dran geben würden, sich selbst aufopfern würden. Vielleicht da noch am ehesten. Hier jetzt die Begründung von Paulus, die nächste Folie. Sie sind doch Israel, das von Gott erwählte Volk. Ihnen gehört das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Ihnen offenbarte er seine Herrlichkeit. Mit ihnen hat er wiederholt seinen Bund geschlossen. Ihnen hat er sein Gesetz gegeben und die Ordnungen für den Opferdienst zu seiner Verehrung. Ihnen hat er das künftige Heil versprochen. Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter und zu ihnen zählt nach seiner menschlichen Herkunft auch Christus, der versprochene Retter. Dafür sei Gott, der Herr über alles in Ewigkeit gepriesen. Amen. Das ist seine Begründung. Ich habe an dieser Stelle nochmal nachgeschlagen, wie das denn war mit dem Bund, den er mit Israel geschlossen hat, mit dem ersten Bund. Das war ja mit Vater Abraham, ja, mit dem Vater, dem Glaubensvater. Und ich möchte euch das ganz einfach auch nochmal vorlesen. Das steht ganz weit vorn in der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 17. Da steht, als Abraham 99 Jahre war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin Gott, der Gewaltige. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Ich, Gott, ich schließe mit dir einen Bund und mache dir die feste Zusage, ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben. 99 Jahre war er. Abraham warf sich vor ihm nieder und Gott sagte weiter zu ihm, ich, Gott, ich verbürge mich dafür, du wirst zum Vater vieler Völker werden. Deshalb sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Ich werde dich überaus fruchtbar machen. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völkern werden und sogar Könige sollen von dir abstammen. Jetzt ein ganz wichtiger Vers. Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation. Sie ist unumstößlich für alle Zeiten. Ich bin euer Gott. Und ich werde euch das ganze Land Kanaan geben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinen Nachkommen gehören. Und ich werde ihr Gott sein. Dann steht da, dass er in den nächsten Versen, dass er da auch ein Zeichen eingesetzt hat, die Beschneidung, und dass das das Zeichen für das Volk ist. Vers 14 steht dann noch, wer von euch nicht beschnitten ist, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgestoßen werden, denn er hat meinen Bund gebrochen. Also Bund Gottes mit Israel, bei Abraham begonnen, später noch ein paar Mal bestärkt und wiederholt, ist ein Bund für alle Zeiten. Und was in unserem Predigtext noch so steht, ich gehe über diese Stelle mal etwas schnell hinweg, aber es ist eine ganz klare, der Retter, der versprochene Retter, der Messias, der Retter der Welt, Jesus ist ein Jude, kommt aus diesem Volk. Die nächste Folie bitte. Es kann keine Rede davon sein, dass dies alles nicht mehr gilt und also das Wort Gottes ungültig geworden ist. Aber nicht alle Israeliten gehören wirklich zu Israel. Und nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams sind als solche schon Abrahams Kinder. Gott sagte zu Abraham, durch Isaak gebe ich dir Nachkommen, die ich dir versprochen habe. Das heißt, nicht die natürliche Abstammung von Abraham, sondern erst die göttliche Zusage macht zu echten Abrahams Kindern und damit zu Kindern Gottes. Der Bund gilt also, weil Gottes Wort Gültigkeit hat. Echte Abrahamskinder. Echte Abrahamskinder. Der Bund gilt den echten Abrahamskindern. Ja? Und echte Abrahamskinder, da schreibt er was in diesem Brief hier, Römerbrief, aber schon weiter vorne, in Kapitel 4, die Verse 11 bis 12. Da schreibt er in 11, die Beschneidung erhielt Abraham erst als Bestätigung. Durch sie wurde besiegelt, dass Gott ihn schon vor seiner Beschneidung und seines Glaubens willen angenommen hatte. So ist Abraham der Vater aller geworden, die Gott vertrauen, ohne beschnitten zu sein, und denen dieses Vertrauen als Gerechtigkeit angerechnet wird. Aber, jetzt, er ist aber genauso der Vater der Beschnittenen, sofern sie nicht nur wie Abraham beschnitten sind, sondern auch in dessen Spuren gehen und Gott so vertrauen wie unser Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war. Warum nun dieser Bund mit Abraham? Warum hat Gott mit Abraham einen Bund geschlossen? War es eine Belohnung für seinen großen Glauben? Im Römer 4, Vers 1 bis 5 steht, wie war es denn bei unserem leiblichen Stammvater Abraham? Wird von ihm nicht gesagt, dass er belohnt wurde? Nein, dass er Gnade gefunden hat. Wenn er, wie man sagt, aufgrund seiner Gehorsamsleistung als gerecht erkannt wurde, hat er Grund, sich zu rühmen, aber nicht vor Gott. Wie heißt es denn in den Heiligen Schriften? Abraham vertraute Gott und glaubte seiner Zusage, und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Nun, ein Arbeiter, der Leistungen erbracht hat, wird seinen Lohn nicht als etwas Unverdientes angerechnet, sondern als etwas, worauf er Anspruch hat. Wenn dagegen ein Mensch vor Gott keine Leistungen vorzuweisen hat, aber er vertraut auf der die Gottlosen annimmt, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Es geht also um Gnade, nicht um Leistung. Gnade, nicht Leistung. Ist das nicht ungerecht? Nächste Folie bitte. Das ist schon der Schlussteil jetzt, ja? Von Vers 14 an. Folgt daraus, dass Gott ungerecht ist? Paulus sagt, keineswegs. Er sagt ja zu Mose, es liegt in Gottes freier Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Ein kurzes Stück weiter hinten im Vers 19b im gleichen Kapitel steht dann aber die Frage, warum zieht uns dann Gott für unser Tun zur Rechenschaft? Die Frage hätte ich jetzt auch gestellt. Sind wir nur Marionetten in der Hand des großen Zampano, der uns nach seinem Willen und zu seiner Belustigung tanzen lässt? Ist es denn gerecht, wenn jemand nie nach Gott gefragt hat, dann irgendwann durch Schicksalsschläge verzweifelt und sich dann Gott zuwendet und von ihm mit offenen Armen angenommen wird? Ist es denn gerecht, wenn jemand kurz vor seinem Tod Gott um Erbarmen bittet und er Gnade findet? Ist es denn gerecht, wenn einige als Prinzen und Prinzessinnen geboren werden und ich nur ein Arbeiterkind bin? Ist es denn gerecht, wenn ich als ein in Deutschland Geborener noch nie im Leben hungern musste, während anderswo Menschen verhungern? Ist es denn gerecht, wenn ich als 1953 Geborener schon 63 Jahre in Frieden leben durfte, während meine Großeltern zwei Weltkriege durchleiden mussten? Ist es denn gerecht, wenn ich in Deutschland die Möglichkeit habe, zur Kirche zu gehen, während anderswo die Menschen sterben, ohne jemals diese Möglichkeit zu haben? Ich glaube, ich könnte hier noch weiter fortführen. Was ist gerecht? Können wir Gott vorschreiben, wann Gnade gerecht ist und wann nicht? Paulus schreibt im gleichen Kapitel, Vers 20, also 9, Vers 20, du Mensch, der du hier sitzt, vergiss nicht, wer du bist. Du kannst dir doch nicht herausnehmen, Gott zu kritisieren. Sagt vielleicht ein Gebilde aus Ton zu seinem Bildner, warum hast du mich so gemacht? Lieber Paulus, möchte ich jetzt sagen, mein lieber Paulus, was du dir sagst, ist sicher richtig, aber befriedigen tut mich deine Antwort nicht. Viel zu gern würde ich immer wissen, warum Gott so handelt, wie er handelt. Und ich muss bekennen, dass es viele Fragen gibt, auf die ich keine Antwort habe. Eine solche Frage ist, habe ich einen freien Willen? Bin ich Herr über meine Entscheidungen? Vieles in meinem Leben hängt nicht von mir und meinem Willen ab. Zum Beispiel, wann und wo ich geboren wurde, wer meine Eltern waren, was für ein Erbgut sie mir weitergegeben haben. Manches liegt, so glaube ich jedenfalls, in meiner Entscheidung, ob ich an einer Weggabelung nach links oder rechts gehe, wie ich mein Geld, meine Zeit, meine Kraft einteile. Große Gelehrte, auch in der Vergangenheit, große christliche Gelehrte, haben sich auch über dieses Thema oder waren da unterschiedlicher Meinung. Erasmus von Rotterdam und Martin Luther haben vor 500 Jahren dieses Thema in zwei Büchern behandelt. Das eine hatte den Titel Vom freien Willen und das andere hatte den Titel Vom unfreien Willen. Ich denke, wir müssen uns damit abfinden, dass unser Wissen als Geschaffene über den Schöpfer nur begrenzt ist. Dass wir eigentlich nur das wissen können, was er uns offenbart hat. Und das eine, das kommt auch aus unserem Text hier sehr heraus, Gott, der Schöpfer, also was er uns offenbart hat, Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, hat Erbarmen mit seinen Geschöpfen. Ich weiß nicht, ob es dein Wille war, der dich heute hierher geführt hat. Aber ich weiß, dass es Gottes Wille ist, der heute mit dir reden will. Ich weiß, dass er dir sein Erbarmen geschenkt hat. Und nicht, weil du so gut bist oder so viel für ihn getan hast, sondern weil er dich liebt. Gott ist wie der gute Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der seinen heimkehrenden Sohn mit offenen Armen entgegeneilt und an sein Herz drückt. So wartet er auf dich. So wartet er auf die Menschen in allen Nationen. Und so wartet er auch auf die Menschen in seinem Bundesvolk Israel.